Liebe Geschwister und Freunde, ich darf noch mal kurz auf den Büchertisch hinweisen. Heute haben Sie die Gelegenheit, Sie müssen es nicht schicken lassen, Sie können es gleich dort nehmen, Bücher vom Paulus Verlag. Besonders darf ich hinweisen auf das Neue Testament mit Anmerkungen. Ich mache das ja nicht so gerne, die eigenen Bücher empfehlen, wäre mal lieber, es macht ein anderer, aber nun ja. Der Hensler Verlag in Holzgerlingen bei Stuttgart hat das ja 2002 veröffentlicht. Der alte Bruder Hensler wollte das. Er hat aber jetzt nicht mehr das Sagen, er ist nur noch Ratgeber, immerhin. Aber die Verlage werden dann unruhig, die haben nicht mehr viel Geduld heutzutage, die sind kurzatmig. Wenn nach 5 Jahren von den 8.000 noch 3.800 da sind, dann wird man unruhig, Preis heruntersetzen. Ja, das kommt Ihnen ja zugute. Nur 10 Euro statt 20, 10 Euro für 1.000 Seiten. Das kostet dann die eine Seite. Und dann haben sie da eine Werbung endlich gemacht nach 5 Jahren. Ich hatte immer gute Rezensionen hingeschickt, Dr. Luban und andere und Dozenten. Nein, nein, jetzt haben sie was im Internet bei Amazon.de aufgespürt. Kundenrezensionen, naja, die sind ja nicht schlecht. Sehr gute Übersetzungen, großartiges Schriftverständnis. Allein die Anmerkungen zu lesen macht sehr viel Freude, hat einer geschrieben. Und ein anderer, die beste Übersetzung für Schriftforscher und Bibelleser. Und ein anderer, da wird kein Name genannt, das sind einfach Kundenechos, die der Amazon gerne hört. Besser geht's nicht. Also Altes Testament von Schumacher wird es nicht geben, nein, das wünscht sich der Mann. Das ist eine der allerbesten für das Neue Testament. Da bleiben beim Lesen und Studieren keine unnötigen Fragen infolge mangelhafter Übersetzung mehr offen. Naja, also ich bin nicht wild auf Lob. Ich habe schon genug in meinem Leben gehört, möge der Herr das Buch segnen. Manche haben mir gesagt, dass es ihnen sehr hilft. Vor allem hat mich erfreut, was eine Mutter mal sagte. Meine Tochter wollte nie die Bibel lesen, jetzt liest sie. Na, das ist doch schön. Wir leben in einer Zeit, in der es auch viel dumme und törichte Übersetzungen gibt, wie wir wissen. Nun aber endlich zum Thema. Hoffnung nach den Thessalonicher Briefen. Ich hätte das Thema ja auch teilen können und gestern Abend den ersten Brief und heute früh den zweiten. Ich mache das aber nicht gerne ein Thema teilen, weil der Zuhörerkreis nicht unbedingt der gleiche ist. Hoffnung nach den Thessalonicher Briefen. Die Thessalonicher Briefen gehören ja mit dem Galaterbrief zu den Frühbriefen des Apostels Paulus. So ums Jahr 50 herum oder 50 bis 53, so vermuten es die Forscher. Manche halten den Galaterbrief für den frühesten, andere die Thessalonicher Briefe für die ersten. Der zweite Brief folgt wenige Monate nach dem ersten. Ich will mal beginnen, indem ich die Verse 2 bis 4 vorlese aus 1. Thessalonicher 1, 2 bis 4. Wir danken Gott allezeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken und die Bemühung der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Und wir kennen von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung. Da finden wir den Dreiklang Glaube, Hoffnung, Liebe, den wir ja verschiedentlich bei Paulus kennen. Nun aber bleibet Glaube, Hoffnung, Liebe. 1. Korinther 13, 13. Eines von den dreien aber ist größer als die anderen, nämlich die Liebe. Denn es ist das Wesen Gottes selber. Gott ist Liebe. Agape, Gottes Liebe. Hier finden wir nun diese drei, Glaube, Liebe, Hoffnung, verknüpft mit jeweils einem anderen Begriff. Und wir können daraus lernen, es geht nicht nur darum, dass wir tief im Herzen so etwas haben wie Glaube und Hoffnung und Liebe, sondern das soll sich auswirken. Hier finden wir von Paulus ausgedrückt, wie sich Glaube, Liebe, Hoffnung auswirken sollen und dürfen und können in unserem Leben. Glaube soll sich auswirken als Werk. Liebe soll sich auswirken in Bemühungen, in Mühe, die man sich macht. Und Hoffnung soll sich auswirken in Ausharren oder Standhaftigkeit. Ja, da könnten wir erst einmal stutzig werden. Lieber Bruder Paulus, wie kannst du denn Glaube und Werk miteinander verbinden? Ist das nicht die große Spannung? Ist das nicht der große Gegensatz? Nicht aus Werken, sondern aus Glauben. Durch den Glauben werden wir errettet. So sagst du doch. Ja, das schließt aber nicht aus, dass der Glaube sich auswirkt als Werk. Das finden wir ja auch in Epheser 2, 8 bis 10, was ich gestern Abend vorgelesen habe. Nicht aus Werken, aber zu guten Werken errettet. Glaube soll nicht nur etwas sein tief im Herzen, ein Vertrauen, das ist kostbar, wunderbar, aber es soll Werke zur Folge haben. Hier erinnert mich doch der Paulus geradezu an den Jakobusbrief. Und die Liebe soll sich auswirken in Bemühung, in Mühe, die man sich gibt. Die Nächstenliebe, die sich um den anderen bemüht, wie auch immer. Sei es in der Diakonie, sei es in der praktischen Versorgung, sei es, dass man Menschen zu Christus führen möchte, wie auch immer. Wenn die Liebe sich nicht müht, dann ist es rein theoretisch. Und wiederum die Hoffnung befähigt uns zur Standhaftigkeit, zum Ausharren, weil wir wissen, das Beste und Schönste kommt noch. Aber nun will ich ja eigentlich über die Hoffnung reden. Es ist eine Eigenart des ersten Thessalonicher Briefes. Jedes Kapitel kommt gegen Ende auf die lebendige Hoffnung zu sprechen. Jedes der fünf Kapitel endet mit einem Ausblick auf die Hoffnung. So in Kapitel 1, 9 und 10. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Eine echte Bekehrung ist immer ein doppeltes Weg von hin zu. Weg von dem Alten, weg von dem Sündigen, weg vom Götzendienst in irgendwelcher Form, hin zu dem lebendigen Gott. Und nun charakterisiert der Apostel Paulus ein echtes Christenleben durch zwei Dinge, die sollten für uns charakteristisch sein: dienen und warten. Man spricht manchmal von den dienenden Brüdern, das sind dann die, die hier vorn stehen, aber ich finde das ein bisschen ungerecht. Ja, die stehen halt da vorn, die werden halt bekannt, aber es gibt auch viele Dienste im Unscheinbaren, im Kleinen. Wenn ich an die Langensteinbacher Höhe denke, da muss ja auch gewaschen oder gebügelt oder getrocknet oder dies und jenes werden, Essen, Speisen vorbereiten, das sind alles Dienste. Oder am Krankenbett und in Krankenhäusern, Altenheim, Pflege. Dienen und warten, das sollte beides bei uns vorhanden sein. Also bei einem Normalfall eines Christen, der noch rumlaufen kann, der noch aktiv sein kann. Gott erwartet nichts Unmögliches von einem Schwerkranken, erwartet er keine großen Dienstleistungen, aber selbst der kann vielleicht auf dem Krankenbett noch beten, Fürbitte tun, auch ein wichtiger Dienst. Dienen und warten. Wenn wir nur dienen, ohne zu warten, dann kann das dahin führen, dass wir uns verlieren im Diesseits und in der Arbeit und nur noch sehen die Arbeit und vergessen alles andere. Dienen und warten, immer den lebendigen Aufblick auf den, der da kommt. Aber nur warten, ohne zu dienen, wäre auch nicht richtig. Gott will ja keine Faulpelze, die Hände in den Schoß legen. Ja, der Herr wird schon alles richtig machen. Ja, wir haben ja die Verheißungen. Das soll nicht die Wirkung des Wortes Gottes sein. Das soll nicht die Wirkung sein, wenn wir die Ziele Gottes erblicken, dass wir sagen, der Herr macht alles wunderbar, ich brauche gar nichts machen. Doch, doch, wir sind gerufen. Zieht sich durch die ganze Bibel, das ganze Neue Testament, vor allem auch die Paulusbriefe und die anderen Apostelbriefe. Dienen und warten. Nicht nur eines. Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Es gibt die Lesart Eck aus und es gibt die Lesart Apo von weg. Und das hat Parallelen in Römer 5, Vers 9 und 1. Thessalonicher 5, Vers 9. Der kommende Zorn über die Welt kommt Zorn Gottes. Gott ist doch mit der Menschheit nicht zufrieden, wie sie sich heute immer mehr in Zügellosigkeit und Gesetzlosigkeit verrennt. Nicht die Sünder werden angeprangert, sondern die, die die Sünder anprangern, werden angeprangert. So ist das doch heute. Man darf Sünde nicht Sünde nennen. Oh nein, wir wollen doch bitte nicht Minderheiten disqualifizieren, wird dann geredet, und solche Redensarten kennen Sie ja auch. Nach der Bibel soll man Sünde Sünde nennen, um sie erst einmal bewusst zu machen. Das ist ein allererster Schritt, worauf dann hoffentlich eine Umkehr und Abkehr folgt und dann die Rettung. 1. Thess 5, Vers 9. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der uns errettet vom Zorn. Zorn ist nie dasselbe wie Hass. Zorn hat mit Hass nichts zu tun. Wie hat der Sohn von Karl Barth gesagt, Markus Barth in dem Buch Solidarität mit den Sündern, Gottes Zorn ist nicht eine mit seiner Liebe abwechselnde Laune, sondern die Temperatur seiner Liebe. Sehr nett ausgedrückt von diesem Markus Barth. Die Temperatur seiner Liebe, der heilige Unwille. Sträuter ging so weit, dass er ein Schriftchen geschrieben hat, die Hölle ein Erweis der Liebe Gottes. So weit wacht sich kaum einer vor. Letzten Endes hat der Mann recht. Das Wort Hölle wollen wir ja lieber nicht gebrauchen, das steht nirgendwo in der Bibel. Es ist im Neuen Testament von Gehenna die Rede und vom Feuersee. Lassen wir das Wort Hölle also mal weg, das sind so Vorstellungen der Menschen. Aber Feuergerichte gibt es natürlich. Gott errettet uns vom kommenden Zorn. Wir stehen ja als Kinder Gottes grundsätzlich unter seinem Wohlgefallen, in Klammern hoffentlich, und müssen dann nicht unter Zorn und Zucht und Züchtigung stehen. Gelegentlich ist vielleicht Züchtigung auch nötig, wie in der Kindererziehung. So erzieht ja Gott auch seine Kinder. Auch Kapitel 2 endet mit einem Ausblick auf die Hoffnung und Kapitel 3 und Kapitel 4 und Kapitel 5 des ersten Thessalonicher Briefes. Aber wenn ich nun Kapitel 2 vor mir habe, da sehe ich gleich zwei Worte, habe ich mir unterstrichen, Mutter und Vater. Mutter und Vater, sind wir schön im Gleichgewicht. Die Feministinnen, die Frommen, haben ja gemeint, sie müssen unbedingt eine neue Bibelübersetzung herausgeben. Da ist schon der Titel eine Unverschämtheit. Bibel in gerechter Sprache, was soll denn das heißen? Alle anderen Bibeln, ob Luther oder wer auch immer, sind ungerecht. Ja, der Urtext ist ungerecht. Der Urtext, denn da ist dauernd von Vater und Sohn und Söhnen die Rede. Der Christusleib insgesamt ist männlich geschaut, prophetisch, während Israel insgesamt weiblich geschaut wird. Das ist doch der prophetische Hintergrund. Es gibt ja junge Mädchen, die sagen, ach, wäre ich doch als Mann auf die Welt gekommen. Das kannst du haben, geistlicherweise, in Christus Jesus. Denn der Christusleib ist männlich, der Sohn. Nun finden wir aber doch hier in sehr feiner, ausgewogener Weise also Trost für Feministinnen, hoffentlich haben die es gemerkt, dass Paulus sich einerseits vergleicht mit einer stillenden Mutter, Kapitel 2, Vers 7, und dann wieder, Vers 11, mit einem Vater, der seine Kinder ermahnt und tröstet, wie eine Mutter und wie ein Vater. Hat Paulus sich gegenüber diesen Thessalonicher, die er ja sehr liebte, benommen. Und ich habe mir an den Rand geschrieben, Vater und Mutter finden wir ja auch in Jesaja 66, Vers 13. Ich will euch trösten, wie einen sein Vater tröstet. Nein, seine Mutter, die können das in der Regel besser. Jesaja 66, Vers 13. Aber auch, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Psalm 103, Vers 13. Jesaja 66, 13. Psalm 103, 13. Vater und Mutter. Und so auch hier in 1. Thessalonicher 2 bei Paulus. Und noch etwas fällt einem da auf, beim zweiten Kapitel, das möchte ich doch auch mal erwähnen. Paulus urteilt hier ja sehr hart über die Juden. Die Bibel ist keine jüdische Nationalliteratur, hat schon Professor Streuter betont, sondern, haben wir es schon gemerkt, die Juden kommen in der Bibel gar nicht gut weg. Die werden dauernd kritisiert und ermahnt und zurechtgewiesen. Schon die Propheten alten Bundes, das hat aber nichts mit Antisemitismus zu tun, sondern ganz im Gegenteil. Die Antisemiten schimpfen auf die Juden aus lauter Hass und Vernichtungswillen. Wenn aber in der Bibel die Juden scharf kritisiert werden, scharf kritisiert, dann ist dahinter doch immer der zurechtbringende Liebeswille Gottes, ob bei den Propheten des AT oder hier bei Paulus. Es gab einen jüdischen Freund namens Shalom ben Korin, ein jüdischer Freund, kein Bruder. Er hat Jesus nicht als Gottessohn anerkannt, aber ein Freund, er war nicht gegen Jesus. Aber das ist zu wenig, wenn du nicht gegen Jesus bist, da bist du noch nicht errettet. Das ist zu wenig. Also, Shalom ben Korin war auch bei diesem Treffen auf dem Ölberg dabei. Da gab es ein Buch und gibt es heute noch im Paulus Verlag, Begegnung auf dem Ölberg mit Gerhard Kühl, der euch ja hier auch gedient hat, Robert Schad und eben auch einem arabischen Pastor und einem jüdischen Professor und auch dieser Shalom ben Korin, ein begabter Mann, in München geboren. Er ist ja vor einigen Jahren gestorben. Naja, so ein Mann wie Shalom ben Korin, der hält natürlich das für eine Fälschung. Dieses harte Urteil über die Juden, das hat natürlich nicht Paulus geschrieben, ja, da ist er ganz liberal, das wäre ein Fälscher. Und er hat geschrieben, 1. Thessalonicher 2, 15, 16 ist dem Paulus folgender Satz unterschoben, der Fälscher verrät sein Werk eindeutig, wenn er den Untergang Jerusalems, die Zerstörung des Tempels als das Gottesgericht bezeichnet, wie es von ihm dann die christliche Theologie sehr eifrig gelernt hat. Da steckt ja ein doppelter Fehler. Einmal ist es von keinem Fälscher, sondern es ist von Paulus. Und außerdem war die Zerstörung Jerusalems ja noch in der Zukunft im Jahre 50, als Paulus dies geschrieben hat. Ich habe in meinen Anmerkungen im Neuen Testament einen Öpke zitiert. Erst einmal lese ich aber diesen Satz, der da beanstandet wird von Shalom ben Korin. Vers 15, 16 ist die Rede von den Juden, die auch den Herrn Jesus und die Propheten getötet und uns heftig verfolgt haben und Gott nicht gefallen und allen Menschen zuwider sind und um das Maß ihrer Sünden immer da voll zu machen, suchen sie uns davon abzuhalten, zu den Nationen zu reden, damit sie gerettet werden. Es ist aber Gottes Zorn vollends über sie hereingebrochen. Das ist kein Hass. Das ist ein gerechtes Urteil im Sinne Gottes, das wir in vielen Parallelstellen wiederfinden. Sie haben den Herrn Jesus getötet. Natürlich gibt es keine Alleinschuld der Juden. Überhaupt nicht. Aber man darf auch nicht sagen, die Juden sind überhaupt nicht schuld. Sie waren natürlich dabei. Vor allem ihre führenden Vertreter. Und sie haben die Propheten getötet. Den Vorwurf finden wir ja auch schon im Alten Testament. Und sie haben uns heftig verfolgt, sagt Paulus. Sehen wir ja in der Apostelgeschichte, sie gefallen Gott nicht. Das ist kein Schimpfen, das steht doch auch schon in Hesekiel 16 und Matthäus 23. Und sind allen Menschen zuwider, Juda ist das Spitzenvolk in Unheil und Heil. Zacharja 8, Vers 13, wie ihr ein Fluch gewesen seid, sollt ihr ein Segen sein inmitten der Völkerwelt. Und dazu meinte der Bruder Karl Geier seinerzeit, wenn das der Maßstab ist für ihre künftige Segenstätigkeit, dann kann man ja nur wünschen, dass sie recht kräftig ein Fluch unter den Völkern waren, damit sie recht kräftig ein Segen sind. Das war ein kühnes Wort von unserem Bruder Karl Geier. Öpke, ein Ausleger, hat dazu geschrieben, zu diesen Versen 15 und 16, das ist weder Antisemitismus noch der Hass des Konvertiten. Der Hass des Konvertiten, also wenn einer die Religion wechselt von einer Religion zur anderen, dann ist das nicht selten mit einem Hass gegen die frühere Religion verbunden, sonst hätte er ja kein Konvertit werden müssen. Nein, das ist nicht der Hass des Konvertiten. Zu seiner jüdischen Herkunft hat sich auch der Christ Paulus nicht ohne Stolz bekannt. Seine Stellung zum Judentum ist dialektisch. Der Grimm des Paulus lodert wegen der dauernden Störung der Heidenmission und der Zorn kämpft mit der Liebe. Sehr fein ausgedrückt, der Zorn kämpft mit der Liebe. Die verfolgen mich dauernd, die sind dauernd hinter mir her. Das können Sie ja lesen in der Apostelgeschichte, nicht wahr? Und der römische Staat hat oft noch dem Paulus gegen die Juden geholfen und ihn beschützt. Der Zorn, das kann man verstehen, dass da einer zornig wird. Und dann ist doch in ihm die tiefe Liebe zu seinem Volk, siehe Römer 9 bis 11. Der Zorn kämpft mit der Liebe, an Christus gehen die Wege auseinander. Das wollte ich doch mal erwähnen, auch wenn es nicht direkt mit der Hoffnung zu tun hat. Nun haben wir auch den Gedanken der Hoffnung am Schluss. 2, Vers 19 und 20. Wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Ruhmeskranz, nicht auch ihr, angesichts unseres Herrn Jesus bei seiner Parousie? Parousie heißt Ankunft, Kommen. Und wenn einer gekommen ist, dann ist er anwesend, also Anwesenheit. Und wenn einer schon mal da war, dann ist es eine Wiederkunft. Die Parousie des Herrn Schumacher nach Weidenau war eine Wiederkunft, denn ich war ja schon öfter hier. Und wenn ich komme, bin ich jetzt anwesend. Das liegt alles in dem Begriff Parousia. Ankunft, Kommen, Wiederkunft, Anwesenheit. Und die Ausblicke des Paulus in Kapitel 2, 3, 4 und 5 am Schluss haben immer dieses Wort Parousia, Ankunft. Nur in Kapitel 1 ist es nicht, aber auch da haben wir den Ausblick auf die Hoffnung. Das hat auch etwas zu tun mit der Frage, die gelegentlich gestellt wird, gibt es ein Wiedersehen nach dem Sterben beim Herrn? Gibt es einmal ein Wiedersehen? Der Johannes Rau hat gerne ein Zitat gebracht, auch in seinen Büchern, von dem Professor Karl Barth. Sie können über Karl Barth und Johannes Rau denken, wie Sie möchten, da will ich jetzt nicht streiten. Ich schätze ihn sehr, den Johannes, der hat mir sogar zum 75. Geburtstag gratuliert. Das ist doch was, das ist doch was, da kann ich mich aber geehrt fühlen, was? Der war auf einer Reise von Indien nach einem anderen Ort und plötzlich fällt ihm da ein, zwischen zwei Vorträgen, die er zu halten hat, halt, ich muss ihm meinen Schumacher zum Geburtstag gratulieren. Wir haben uns in jungen Jahren kennengelernt bei den Freizeiten, wo er ja auch dabei war und wo sein Vater Ewald Rau mit Karl Geier, ein lieber, herzlicher Bruder, das Wort verkündigt hat. Und dann sahen wir uns zum letzten Mal auf einer Jungbuchhändlerfreizeit im hessischen Mücke, Flensumer Hof. Das liegt alles schon lange zurück. Und irgendwie haben wir so alle 5 bis 10 Jahre mal korrespondiert. Ich wollte nicht zu oft ihn stören, er hat Wichtigeres zu tun. Und er hat von Karl Barth Folgendes überliefert. Der Karl Barth wurde gefragt, Herr Professor, werden wir nach unserem Sterben unsere Lieben wiedersehen? Und der Professor hat gesagt, ja, aber die anderen auch. Von wegen nur unsere Lieben, von wegen ein Privathimmel, ein Elitehimmel, wo schön die Frommen Halleluja singen. Die sehen wir sicher, aber die anderen auch. Kümmer dich mal um die anderen. Karl Barth hatte einen universellen Blick für das Ganze der Erlösung. Ja, der Satz gefällt mir. Nicht nur auf einen Privathimmel warten, die anderen auch. Es geht doch um die anderen, es geht doch um die Rettung aller Menschen. Ich habe einen kleinen kurzen Artikel geschrieben für Gnade und Herrlichkeit zum Stichwort alle Menschen. Nur 1,5 Seiten, um einmal darauf hinzuweisen, was für ein gewaltiges Wort das ist, was für eine gewaltige Aussage. Gott ist der Retter aller Menschen. Was liegt da viel Arbeit vor Gott, vor seinem Geist, vor uns? Wir sollen ja mitarbeiten. Da ist viel zu tun, das geht durch Äonen und Äonen, bis alle Menschen errettet sind. Da ist der Hitler, der Stalin, der Mao dabei, da ist dein Unfallgegner auf der Autobahn dabei und dein Prozessgegner vor Gericht. Da sind die in deiner Familie dabei, die du nicht magst, mit denen du dauernd rumstreitest. Da ist der und der, die wir lieben, die wir weniger lieben, die Sympathischen, die Unsympathischen. Alle Menschen, gewaltiges Gottesprogramm. 2. Korinther 4, Vers 14 finde ich das mit dem Wiedersehen noch deutlicher. Aber der Theo Lehmann hat schon recht, den habe ich mal in Gnade und Herrlichkeit zitiert, dass viele Fromme sich so arg nur deswegen auf den Himmel freuen, dass sie ihre Frau oder Mutter oder Katze im Himmel wiedersehen möchten, statt dass sie auf den Herrn sich konzentrieren. Und Theo Lehmann hat geschrieben, ich möchte mit meiner Frau den Herrn anschauen, dass ich meine Frau sehe oder den oder jenen oder die oder das ist eine wunderbare Nebenwirkung. Die Hauptsache ist aber, ihn zu sehen. Das muss unbedingt den Vorrang haben. Das ist unendlich wichtiger, als dass wir nebenbei auch unsere Lieben wiedersehen. Das ist eine Kleinigkeit gegenüber der Hauptsache, ihn zu sehen. Und wenn ich mir das so in Gedanken vorstelle, der Auferstandene steht vor mir, dann versetze ich mich in die Rolle des Thomas, der das erste Mal gezweifelt hatte. Der Herr kommt ihm entgegen und erscheint ihm. Da kann ich nur niederknien wie Thomas, das tue ich manchmal in Gedanken am Abend. Mein Herr und mein Gott, wer dich sieht, der sieht den Vater. In dir wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, mein Herr und mein Gott. Und der Herr Jesus hat das nicht beanstandet. Der hat sich so anreden lassen. Einige Male im Neuen Testament wird er Gott genannt, so 5 oder 6 oder 7 Mal. In der Regel natürlich sehen wir ihn als den Sohn Gottes, in dem die ganze Fülle der Gottheit lebt und er sagen konnte, ich und der Vater sind eins. 2. Korinther 4, Vers 14. Denn wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken wird. Mit Jesus heißt wohl, als solche, die mit ihm verbunden sind, in ihm, mit ihm leben. Auch uns, als solche, die mit Jesus verbunden sind, wird er auferwecken und mit euch vor sich stellen. Er wird uns auferwecken und mit euch vor sich stellen, mit euch Korinthern. Ich werde euch Korinther wiedersehen, ich werde euch Thessalonicher wiedersehen. Das geht aus den Thessalonicher und Korintherbriefen deutlich hervor. Aber noch einmal, dass wir doch bitte darauf achten in unserem Denken, das ist das Wichtigste nicht, das ist eine erfreuliche Nebenwirkung. Und nun 1. Thessalonicher 3, auch da am Schluss, Vers 13, um eure Herzen zu befestigen, untadelig in Heiligkeit zu sein vor unserem Gott und Vater bei der Parousie, griechisch Parousia, unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Mit allen seinen Heiligen. Es gibt eine Parousie zu den Heiligen, zu der Gemeinde. Das lesen wir dann im nächstfolgenden Kapitel 4. Und es gibt eine Parousie mit seinen Heiligen. Manche denken da an die Engel. Natürlich gibt es auch Engelbegleitung, wenn der Herr Jesus wiederkommt als König, um die Völker zu richten. Matthäus 25, Vers 31, alle Engel. Markus 8, Vers 38, heilige Engel. Aber wenn ich mir den Ausdruck aller Heiligen anschaue, wie es Paulus benutzt, dann meint er damit nicht die Engelwelt, sondern dann meint er damit die Gemeinde. Epheser 1, 15, Liebe zu allen Heiligen, da ist doch nicht die Liebe zur Engelwelt gemeint. Epheser 6, Vers 18, Flehen für alle Heiligen. 2. Korinther 1, Vers 1, Römer 16, Vers 15, Hebräer 13, 24, kommen mit allen Heiligen. Erst kommt der Herr zu den Heiligen, dann kommt er mit allen Heiligen. Ein ganz Schlauer könnte sagen, lieber Bruder Paulus, da hättest du aber erstmal 1. Thessalonicher 4, das Kommen zu den Heiligen und dann danach erst das Kommen mit den Heiligen erwähnen müssen. Paulus würde sagen, das ist ein lebendiger Brief und da schaue ich mal dahin und mal dahin. Er wird sich einmal mit seiner Gemeinde offenbaren, nachdem sie ohne Flecken und Runzeln ist, Epheser 3, 27, durchs Wasserbad im Wort gereinigt und geheiligt, wird die Gemeinde einmal ohne Flecken und Runzeln da sein. In das Wasserbad im Wort hat der Herr Jesus ein Verjüngungsmittel hineingeträufelt, sodass die Flecken und Runzeln alle weggehen. Er hat einen Schönheitssinn. Lesen Sie mal Epheser 5, 27. Merken Sie sich mal diese Stelle. Das ist in meinen Augen etwas sehr Schönes. Und dann verstehen wir auch, dieser Richterstuhl des Christus, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl des Christus. Da geht kein Weg vorbei. 2. Korinther 5, Vers 10. Das ist doch was Schönes, das ist doch was Zurechtbringendes. Da wird das Letzte ausgeräumt. Ich muss mich noch vor meiner Oma entschuldigen in Mettmann. Ich habe sie mal belogen in einer nicht ganz unwichtigen Sache. Und so hat vielleicht mancher noch eine Entschuldigung vorzubringen. Das konnte er hier auf Erden nicht mehr, weil das Betreffende nicht mehr lebt. Also alle Werke werden offenbar. Also das war jetzt eine Vorstellung von mir, das steht so nicht geschrieben mit der Oma. Jedenfalls steht geschrieben, dass alle unsere Werke offenbar werden durch Feuer. Aber selbst wenn alles verbrennt, wird ein solcher gerettet, doch so wie durch Feuer. Da steht ja 1. Korinther 3, 11 bis 15. Das Endergebnis dieses unabdingbar wichtigen Prozesses, offenbar werden, Feuerprobe, das Endergebnis ist Epheser 5, 27, eine Gemeinde ohne Flecken und Runzel. Die gibt es heute kaum oder nirgendwo. Aber dann im Lichte, nach dieser letzten Feuerprobe, wo das, was nichts taugte, verbrennt, da sind wir dann ohne Flecken und Runzeln und die gesamte Gemeinde. Dann kann sich der Herr mit der Gemeinde sehen lassen. Dann kann es ein Offenbarwerden geben mit allen seinen Heiligen. So wie wir heute sind, kann er sich doch nicht sehen lassen. So wie wir heute sind, kann doch die Gemeinde nicht die Welt richten. 1. Korinther 6, Vers 2, die Heiligen sollen die Welt richten. Da würde dein Nachbar sagen, der dich sehr gut kennt und deine Familie, kehr du mal erst vor deiner eigenen Tür. Ich weiß doch, was für Streitereien bei euch waren und du willst uns hier richten und zurechtbringen. Dankeschön. Ja, erst muss die Gemeinde ohne Flecken und Runzeln sein. Dann erst können wir die gewaltigen Zukunftsaufgaben mit dem Herrn überhaupt anpacken. Kapitel 4, da ist der bekannte Text von der Entrückung. Darüber haben Sie sicher schon manches gehört. Ich habe schon viele Bibelstunden in meinem Leben darüber gehalten. Ja, die allererste, die ich als junger Mann gehalten habe, im Vogelsberg, in der Wohnung meiner späteren Schwiegereltern, da habe ich über eben diesen Text gesprochen, 1. Thessalonicher 4, die Entrückung. Und das ist mir deshalb wertvoll. Gott hat es in seiner Gnade so gefügt, dass ich früh mit dem prophetischen Wort der Bibel in Berührung kommen konnte durch die Brüder Geierheller und andere und die Schriften von Professor Ströter. Dass das prophetische Wort nicht aus dem Blickfeld kommt, das ist ganz wichtig. 1. Thessalonicher 4, 15 bis 17, dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Also Paulus sagt nicht, ich stelle mir die Wiederkunft Christi ungefähr so vor. Ich habe letzte Nacht Folgendes geträumt, so nicht, sondern ein Wort des Herrn hat er empfangen, das wir so in den Evangelien noch nicht finden. Kein Wort, das er auf Erden gesagt hat, sondern das Paulus von dem erhöhten Christus empfangen hat. Dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben, bis zur Parousie des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst, er selbst kommt, wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei oder mit Schall der Posaune Gottes herniederkommen, herabsteigen vom Himmel. Er kommt uns entgegen, ein entgegenkommender Herr. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt, hastig weggerissen, fortgerissen werden. Das ist ein ziemlich gewalttätiges Wort, das auch gebraucht wird von dem Wolf, der reißt und raubt. So wird der Herr die Seinen schnell wegnehmen aus dieser Welt, wo dann der Antichrist voll zum Zuge kommt, wenn die Gemeinde als das Aufhaltende weg ist. Zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Die Gefahr besteht, dass unsere Erwartung des Wiederkommenden im Laufe der Zeit erlahmt und etwas ermüdet. Und das ist menschlich verständlich. Als ich in Gefangenschaft war, im Gefangenenlager mit Wolfgang Kernchen, 1946 bis Anfang 1947, da hatten wir ja einen lieben Bruder aus dem Sauerland, Helmut Jütt von Neuenrade. Ich habe ihn in meinem autobiografischen Roman Nächte voller Feuer als Sauerländer bezeichnet. Und der hat dort über das prophetische Wort, über die Offenbarung Vorträge gehalten. Das wurde dann angekündigt mit einem Zettel, der wurde an die Klotür genagelt und dann konnten die Gefangenen lesen, herzliche Einladung, heute Abend spricht Helmut Jütt über die Botschaft des Christus, über den Konfessionen und was er so für Themen hatte. Der hat uns das prophetische Wort lieb und wert gemacht, der saß über seiner Bibel und hat unterstrichen und geforscht. Im Gefangenenlager beim Amerikaner war das möglich. Französische CVJM Paris war so freundlich, uns Bibeln ins Lager zu geben. Und der strahlte über seiner Bibel. Ja, und am Ende hat mir sogar noch gefallen in der Gefangenschaft. Und ich sagte, ich bin froh, dass ich hier bin, weil mir da ganz neue Welten aufgegangen sind. Und dieser Sauerländer, der sprach von seinen süddeutschen Freunden, einer könne gut dichten. Da kursierten im Gefangenenlager Gedichte von Adolf Heller. Heller Geier. Und so wurden wir eingeladen zu den allerersten Freizeiten der Brüder 1947 in Karlsruhe-Durlach. Ohne Gefangenschaft wäre ich heute nicht hier und ohne den Sauerländer Helmut Jütt wäre ich heute nicht hier. Und ohne Freizeiten mit Karl Geier, Adolf Heller, Ewald Rau und so weiter. Das heißt, Ewald Rau war wohl eher bei den Geschwisterfreizeiten, weniger bei den Jugendfreizeiten. So sind die Wege Gottes. Ja, nun, und dann sagten wir natürlich zueinander, Wolfgang Kernchen und ich, bei dieser lebendigen Naherwartung, der Herr kommt bald, diese gewaltigen Katastrophen, das ist die Einleitung dazu, Zweiter Weltkrieg. Heiraten hat keinen Zweck mehr, heiraten hat keinen Zweck mehr, der Herr kommt bald, er hat 4 Kinder, ich habe 4 Kinder. Und dann immer wieder im Laufe der Jahre und Jahrzehnte, der Herr kommt bald. Und die Jungen sagen zueinander oder die Älteren den Jüngeren, ihr braucht gar nicht mehr an Heiraten denken, der Herr kommt ja bald. Und wenn man das dann 10, 20, 30, 50 Jahre immer wieder hört, dann erlahmt das irgendwann. Als wir in Gücklingen beieinander saßen zur Planbesprechung, so um 1970, da weiß ich noch, dass Adolf Heller einmal sagte, ich muss jetzt ein Grußwort schreiben für Gnade und Herrlichkeit nächstes Jahr. Ich kann nicht schon wieder schreiben, bald kommt der Herr. Das habe ich ja letztes Jahr geschrieben, jetzt muss ich was anderes schreiben. Also man kann nicht dauernd reden, jetzt kommt der Herr, morgen kommt er, heute kommt er, das erlahmt. Aber das ist falsch. Das Nachlassen der Naherwartung ist falsch. Das Umgekehrte ist richtig. Denn wir kommen doch seinem Kommen immer näher von Jahr zu Jahr. Wir kommen ihm immer näher. Ich warne aber davor, dass wir bitte niemals auf der Mine hereinfallen, dass wir nicht anfangen zu rechnen. Schon Bruder Ströter hat gewarnt vor dem Kalendermachen. Und der liebe Daniel Muhl sagt ja auch, da hat sich mein Großvater geirrt an dem Punkt, Arthur Muhl. Er sprach zwar von Möglichkeiten und ich war dankbar, wenn er das Wort Möglichkeiten sagte, aber im Übereifer wird es auch manchmal weggelassen und dann tut man so, es kann ja nicht anders sein, um 2000 ist der Herr längst schon da. Nein. Das kann auch noch einige Jahrzehnte gehen, ich weiß es nicht. Aber eines weiß ich, die Zeichen der Zeit reden eine deutliche Sprache. Wir können nicht sagen, ja, Krieg, Verführung hat es alles immer schon gegeben. Nein, wir haben heute Entwicklungen, die es doch so vorher nie gegeben hat. Merken wir denn nicht, wie alles auf Offenbarung 13 hinläuft? Die weltweite Vernetzung, Internet und Computer und Fernsehen, da werden im Moment die Bilder geschaltet von New York oder Japan oder wo auch immer. Internationale Vernetzung, Satelliten und dergleichen. Globalisierung auf allen Gebieten. Die Großen schlucken die Kleineren. Das ist doch eine Entwicklung, die eindeutig hinläuft auf Offenbarung 13. Da muss man blind sein, um das nicht zu sehen. Israel hat wieder einen Staat. Das geht nach dem prophetischen Wort. Ich will sie sammeln. Aus den Nationen und in ihr Land bringen, haben wir gestern Abend gehört, Hesekiel 36. Das sind Entwicklungen einmaliger Art und die ganze technische Entwicklung, industrielle Entwicklung, die Atombomben, da ist nun lange keine mehr explodiert seit Hiroshima und Nagasaki. Ich finde das nicht für selbstverständlich, sondern eine große Bewahrungsgnade Gottes. Aber die Gefahr ist deswegen doch nicht weg, die ist da. Und so könnte man manches nennen, Waffentechnik, Raketen werden immer besser, in Anführungszeichen, und so weiter. Israel in der Drangsal, das steht ja auch im prophetischen Wort. Von Daniel 12 bis Matthäus 24, Drangsal, Drangsal. Es ist noch die Drangsal der letzten 7 Jahre und 3,5 Jahre, aber es sind vorlaufende Drangsale und ein Stück weit kommen wir alle mit in den Zorn Gottes hinein. Wir brauchen nur an die Klimaveränderung zu denken. Noch hat sie ja ihre angenehmen Seiten manchmal. Ich freue mich, wenn es schön warm ist. Aber wir wissen, dass die Entwicklung aufs Ganze sehr bedrohlich ist. 1. Thessalonicher 5, da haben wir auch wieder den Ausblick auf die Hoffnung. Vers 23, 24, er selbst wird ja immer wieder betont, er selbst holt die Seinen, er selbst heiligt die Seinen, er selbst. Adolf Heller hat einmal einen Artikel geschrieben in der Zeitschrift Gnade und Herrlichkeit, die kann man abonnieren, die gibt es heute noch. Adolf Heller schrieb einen Artikel, was Gott selber tut. Es gibt Dinge, die tut er selber und es gibt Dinge, dafür hat er seine Gerichtsboten und Werkzeuge. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Parousie unseres Herrn Jesus Christus. So wie das dasteht, ist das ein bisschen schwer verständlich. Herr, wenn du kommst, brauche ich dann in dem Moment Bewahrung? Vor was muss ich denn bewahrt werden, wenn du kommst? Vor dir selber etwa? Vor deinem Gericht? Menge hat es etwas anders übersetzt. Bei Menge lautet es so, und völlig tadellos, unversehrt, möge euer Geist samt der Seele und dem Leibe bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus bewahrt geblieben sein. Ich hätte das nicht gewagt, so zu übersetzen. Die meisten Übersetzer machen es auch nicht. Bewahrt geblieben sein, aber der Gymnasiallehrer Menge war ja ein gelehrter Mann. Er hat sicher das Empfinden, so kann man das wiedergeben. Vor was müssen wir denn bewahrt werden oder bewahrt geblieben sein? Ich denke, hier ist nicht gemeint Krankheit oder Tod. Der Herr möge euren Leib tadellos bewahren. Ihr dürft nie krank werden, ihr dürft auch nicht sterben. Ihr müsst untadelig bis zur Parousie bewahrt bleiben. Und nein, vor der Sünde, das ist doch der Zusammenhang. Hier geht es darum, die Heiligung. Euer Geist möge nicht befleckt werden durch Sünde, durch falsche Literatur. Eure Seele möge nicht befleckt werden vor der Sünde durch völlig falsche, unnötige, rauschhafte Emotionen und euer Leib möge nicht befleckt werden von der Sünde. Um die geht's doch, dass wir untadelig bewahrt geblieben sind. Nun ja, das geht nicht ohne Fehler. Wir sündigen doch noch, auch wenn wir es gar nicht wollen und wir brauchen in jedem Fall die Vergebung. Aber wir wollen uns auch sagen lassen von Paulus, dass wir doch möglichst untadelig unseren Weg gehen, was nur im Herrn überhaupt denkbar ist. 2. Thessalonicher Brief, zu dem möchte ich ja auch noch etwas doch kurz sagen. Und ich lese da erst einmal aus 2. Thessalonicher 2, es geht da vor allem um das 2. Kapitel, da lese ich einmal die Verse 1 bis 6. Da gibt es natürlich wieder liberale Theologen, die uns weismachen wollen, der 2. Brief, der ist nicht von Paulus, der hat einen anderen Verfasser. Der Stil ist ganz anders, mehr feierlich, liturgisch, das ist nicht, und in der Lehre stimmt es auch nicht überein. Ich komme gleich darauf zurück. Das stimmt natürlich nicht, was jene liberalen Leute sagen, das ist Unsinn. Ich lese 2. Thessalonicher 2, 1 bis 6. Wir bitten euch aber, Brüder, betreffs der Parousie, der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, unseres Versammeltwerdens zu ihm hin, Vers 2, lasst euch nicht so schnell in eurem Sinn erschüttern, oder Michaelis um alle vernünftigen Überlegungen bringen, Schlachter aus der Fassung bringen, Öpke unüberlegt ins Wanken bringen. Lasst euch nicht so schnell unüberlegt ins Wanken bringen, noch erschrecken, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, als von uns. Michaelis, weder wenn man sich auf den Geist beruft, noch auf eine mündliche oder briefliche Äußerung von mir. Als ob der Tag des Herrn da wäre. Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise irreführen, denn er ist nicht da. Es sei denn, dass in erster Linie der Abfall komme und der Mensch der Sünde oder der Gesetzlosigkeit, der Bosheit geoffenbart werde, der Sohn des Verderbens seine Apokalypse habe, er, der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder Heiligtum, Gottesverehrung, Gottesdienst, sodass er sich gar in den Tempel Gottes setzt und vorgibt oder sogar ausweist, er versucht dafür Beweise zu bringen, dass er Gott sei. Erinnert ihr euch nicht, dass ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war? Und nun wisst ihr, was noch auffällt oder zurückhält, hemmt, dass er geoffenbart werde, seine Apokalypse habe zu seiner ihm bestimmten Frist. Da gibt es dann Leute, die sagen, das stimmt nicht mit dem 1. Thessalonicher Brief überein. Nach 1. Thessalonicher 4 warten wir auf den Herrn. Aber nach diesem Text, besonders wenn es falsch übersetzt wird, und da stimmt sogar die Elberfelder nicht ganz, da hat man den Eindruck, bevor der Herr kommt, muss ja vorher erstmal der Antichrist kommen. Also warten wir erstmal auf den Antichristen und dann kommt der Herr. Dann können wir uns dann auch auf ihn einstellen. Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen, Elberfelder Bibel, 2. Thessalonicher 2, Vers 3, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme und der Mensch der Gesetzlosigkeit geoffenbart worden ist. Der Tag des Herrn. Nun, der Tag des Herrn ist nicht zu verwechseln mit dem Tag Christi. Der Tag Christi wird durchaus positiv gesehen. Der Tag des Herrn ist die Schreckenszeit, von der wir schon bei Joel und anderen Propheten lesen. Da gab es in der Schweiz einen lieben Bruder, Käser. Und das stand auch schon in Gnade und Herrlichkeit. Der Bruder Käser war ein breitschultriger Schweizer Lehrer. Ich hatte manchmal zusammen mit ihm Freizeiten in Interlaken in den 60er Jahren. Da war ich noch jünger, als ich heute bin. Und dieser breitschultrige Schweizer Lehrer Käser, wenn ich dann so ankam, um auch mitzudienen am Wort, da sagte er, da kommt der Abiturient. So, sah ich so jung aus damals, da kommt der Abiturient, das hat mir nicht so arg gefallen. Aber ansonsten mag ich den Bruder Käser sehr und was er schrieb, war recht gut. Und er hat diesen Fehler korrigiert. Es geht nicht darum, der Tag kommt nicht, 2. Thessalonicher 2, Vers 3. Der Brockhaus Verlag mag entschuldigen, aber die Worte kommt nicht habe ich durchgestrichen. Hören wir mal auf Bruder Käser. Die Thessalonicher waren erschrocken, weil sie aufgrund falscher Lehre glaubten, der Tag des Herrn mit seinen Zorngerichten sei schon hereingebrochen, er sei schon da, ohne dass der Herr, wie Paulus es sie gelehrt, weggerafft, entrückt hätte. Das Verständnis wird dadurch erschwert, dass die meisten Übersetzer hier die Worte »Dieser Tag kommt nicht« einschieben, was nach dem Zusammenhang unrichtig ist. Im Neuen Testament finden wir gelegentlich gekürzte Stellen. Manchmal ist der Grundtext telegrammstilartig. Es ist gestattet, wo es der Text verlangt, ein ist oder der ist oder ist nicht und so weiter einzusetzen. Jedenfalls heißt es vorsichtig sein mit diesen Ergänzungen. Sie müssen genau dem Sinn des Zusammenhangs entsprechen. Der für uns in Frage kommende Satz 2. Thessalonicher 2, Vers 3 lautet, lasst euch von niemand verführen in keiner Weise, denn wenn nicht zuerst der Abfall kommt. So steht es im Grundtext, denn wenn nicht zuerst der Abfall kommt. Und da erwarten wir ein paar verbindende Worte im Deutschen. Denn, wenn nicht, was heißt das? Die Vulgata, die lateinische Übersetzung, der hier die meisten Übersetzungen folgen, setzt da ein, er kommt nicht. Da kommt also der Fehler her. Da steckt bereits eine Auslegung drin, nämlich die Auffassung, Paulus verstehe unter Tag des Herrn einfach den Tag der Wiederkunft Christi. Das ist nicht haltbar. Durch die ganze übrige Schrift ist erhärtet, dass der Tag des Herrn einsetzt mit der mehrere Jahre dauernden Gerichtszeit. Die Irrlehrer lehrten nicht, der Tag kommt nächstens, sondern die Irrlehrer lehrten, der Tag ist schon da. Das war die Frage, die die Thessalonicher bewegte. Ist der Tag des Herrn schon da? Also muss man die Lücke entsprechend füllen. Nicht der Tag kommt, sondern der Tag ist nicht da. Es sei denn, dass in erster Linie, Proton heißt nicht nur zuerst, sondern auch in erster Linie vor allem, diese beiden Kennzeichen da sind. Lasst euch nicht so schnell beunruhigen, weder durch einen Geist noch durch ein Wort, als sei der Tag des Herrn schon da. Lasst euch durch niemand irreführen, denn er ist nicht da. Es sei denn, dass in erster Linie als hervorstechendes Kennzeichen der Abfall komme und geoffenbart werde der Mensch der Sünde. Also Paulus will sagen, wenn das wahr wäre, was ihr befürchtet, ihr hättet die Entrückung verpasst und der Tag des Herrn sei schon da, diese letzte Zeit, und sie erwarteten die Entrückung vorher, dann müsste ja der Antichrist da sein, der ist aber nicht da. Folglich ist das falsch. Es ist ja in diesem Abschnitt die Rede von dem Antichristen. Wir finden hier nicht das Wort Antichrist. Er hat viele Namen in der Schrift. Kleines Horn im Buche Daniel, Reiter auf weißem Pferd in Offenbarung 6 am Anfang. Er hat viele Namen. Hier finden wir nicht das Wort Antichrist. Das kommt nur im ersten Johannesbrief vor, von der religiösen Seite aus. Aber immerhin finden wir seinen Vornamen, Anti. Und wir finden hier zwei wichtige Vorsilben, Anti und Hyper, der sich widersetzt und sich überhebt über alles. Der sich widersetzt und überhebt über alles. Anti und Hyper kennzeichnen diesen Mann, den Widerstand gegen Gott und alles Göttliche. Anti kann auch mal die Bedeutung haben anstelle von, anstatt Christus, ist auch nicht ganz falsch, obwohl meistens die Vorsilbe Anti in den 400 Vorkommen im Neuen Testament meistens gegen bedeutete. Nur an zwei Stellen habe ich gefunden, anstatt, Andros, Ersatzmann, Ambibazo, an jemandes Stelle an Bord nehmen. Also man kann auch mal vom anstatt Christus sprechen, aber in erster Linie ist er der, der wider Gott und alles Göttliche ist und der sich überhebt. Widerstand und Überheblichkeit, Größenwahn kennzeichnen diesen Mann wie beim Vorbild Adolf Hitler. Am Schluss behauptet er sogar, er sei Gott und eine Menschheit wird verführt und fällt noch einmal darauf herein. Jetzt bin ich gleich am Schluss. Ich will nur noch hinweisen darauf, was Paulus dann weiterschreibt in Abvers 7. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon wirksam. Schrieb Paulus damals im Geheimen, regt sich der Frevel. Heute muss man sagen, der Frevel, der regt sich nicht nur im Geheimen, sondern der Frevel, die Gottlosigkeit, die Zügellosigkeit, regt sich ganz offenbar, man ist noch stolz auf seine Sünde und präsentiert das noch frech. Also nicht mehr nur im Geheimen, damals war das insgeheim, heute drängt es immer mehr ins Offenbare, stolz auf die Sünde. Und dann, Vers 8, wird der Gesetzlose geoffenbart werden, da ist immer das Wort Apokalypto, Apokalypse. Der Frevler wird seine Apokalypse haben. Nicht nur der Herr Jesus hat eine Apokalypse, eine Offenbarung, eine Hüllenhinwegnahme, auch der Frevler, der Antichrist, den der Herr Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes. Er braucht nur zu hauchen, er muss nicht einmal reden. Und zunichte machen durch die Epiphanie seiner Parousie, durch die leuchtende Erscheinung seiner Ankunft. Epiphanie ist etwas Leuchtendes. Deshalb habe ich in meiner Übersetzung das Wort Epiphanie nicht nur mit Erscheinung, sondern mit leuchtende Erscheinung übersetzt. Da steckt immer etwas Leuchtendes drin. Die leuchtende Erscheinung seiner Ankunft. Die Parousie des Herrn geschieht zur Gemeinde nach 1. Thessalonicher 4. Wir warten auf ihn. Das ist das nächstgrößere Ereignis, nicht der Antichrist. Er kommt vorher zu seiner Gemeinde. und nimmt sie zu sich, denn das ist doch klar, erst kommt er zur Gemeinde, später kommt er mit der Gemeinde beim Sieg über den Antichristen und der Aufrichtung des Reiches. Da ist die Gemeinde längst gerettet bei ihm. Durch die Epiphanie, durch die leuchtende Erscheinung, wenn er dann weltallweit als König für Israel kommt. Nun ja, nicht die ganze Welt sieht ihn sofort. Das geht wie in Wellen, denke ich, wie wenn man einen Stein ins Wasser wirft. Zunächst geht es natürlich um Jerusalem und Israel. Dann zieht es immer weitere Kreise. Durch die Epiphanie seiner Parousie wird er ihn zunichte machen, dessen Parousie nach der Wirksamkeit des Satans ist, mit jeder Machttat und Zeichen und Wundern der Lüge, mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, damit sie errettet würden. Das sind hier sehr ernste Worte Gottes. Gott kann auch Irrtum senden. Denen, die belogen werden wollen, schickt er die Lüge. Vers 11. Und darum sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns. Das kann man schon nachlesen in 1. Könige 22. Wie Gott sogar einen Lügengeist beauftragt. Geh nur hin. Und die 400 Propheten des Ahab werden allesamt Falsches lehren. Nur einer, der Micha, wird die Wahrheit sagen. Gott sendet eine wirksame Kraft des Irrwahns. Und wir sehen es immer wieder mit Trauer im Herzen, wie die Menschen in welchen Völkern auch immer auf böse Agitatoren hereinfallen, wenn einer richtig wie Goebbels das Maul aufreißt, wenn einer richtig wie Goebbels nur herumschreit, wollt ihr den totalen Krieg, dann sind die Leute auch noch begeistert darüber. Wie wenig Nüchternheit ist dabei, Agitation von bösen Agitatoren. Die Menschen suchen eine Lichtgestalt und wenn es die verkehrte ist. Darum sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben. Das ist ein Gerichtsprozess Gottes über die Endzeitmenschheit. Wir aber möchten solche sein, die die Liebe zur Wahrheit angenommen haben und damit die Liebe zum Worte Gottes und die Liebe zu dem, der die Wahrheit ist. Ich zitiere noch einmal das Wort von Karl Geyer, das stand in Gnade und Herrlichkeit unter Zitate an erster Stelle im letzten Heft. Das lautet etwa sinngemäß so: Als wir zum Herrn kamen, als wir errettet wurden, haben wir grundsätzlich der Lüge abgeschworen, Nein gesagt zur Lüge. Aber praktisch wahr sind wir nur in dem Maße, als der, der die Wahrheit ist, in uns eine Gestalt angenommen hat, eine Gestalt gewonnen hat und gewinnt. Paulus schreibt ja im Galaterbrief, Christus möge eine Gestalt in uns gewinnen, ausgeprägt werden. Und Karl Geyer sagt, wir haben Nein gesagt zur Lüge, Nein gesagt zur Sünde. Das ist das eine. Das andere ist ein lebenslanger Prozess, dass das nun auch Wirklichkeit bei uns wird. Das geschieht nicht mit einem Schlage. Die Lüge hat viele Ausprägungen von Zitat, Verfälschungen und Höflichkeitsfloskeln und Dinge einseitig darstellen, sodass ein falscher Eindruck entsteht. Lüge hat viele Verästelungen. In dem Maße, wie der Christus in uns Gestalt gewinnt, werden wir frei davon und Menschen der Wahrheit. Wobei zu sagen ist, dass wir die Wahrheit nicht brutal, provozierend mit der Wahrheit umgehen sollen, sondern schon in der Liebe und auch in Sanftmut und Demut. Ich sage mal immer selber, etwas, was Paulus dem Timotheus abverlangt, ist ganz schwer, besonders auch für mich und so meine Verwandtschaft väterlicherseits, nämlich Widersprechende mit Sanftmut überführen. Der Karl Merz von München, der konnte das, Pastor Karl Merz, und ich könnte noch ein paar andere Namen nennen, will es aber nicht tun. Bei Karl Merz habe ich das immer wieder bewundert, wie er sagen konnte, nein, liebe Schwester, völlig falsch, was Sie da sagen. Aber er konnte das so in Liebe sagen, gehen Sie nicht zu den Teufelsaustreibern da und da in Bayern, bitte lassen Sie das. Er konnte in Liebe und in Sanftmut die Widersprechenden überführen. Das fällt mir schwer. Ich hoffe, ich habe noch ein bisschen Zeit, um das zu lernen, was mir noch fehlt. So sind wir dankbar für die lebendige Hoffnung. Die ist verbunden mit dem Sieg Jesu über den Antichristen. Er wird aufräumen mit allem antichristlichen Wesen, das sich heute mächtig regt auch in puncto religiöse Verführung. Joachim Schardt hat im Erzgebirge, als wir am Sonntag nach Ostern zusammen waren, einen ganzen Vortrag gehalten, was es alles für verführerische Strömungen gibt im religiösen Bereich heutzutage. Ich kenne mich da nicht so gut aus wie er. Aber wir wissen, Verführung rächt sich mächtig. Weltliche Verführung, religiöse Verführung, Antichristentum bahnt sich an. Und in alledem finden wir nur einen Ort der Bewahrung in Christus, in der lebendigen Verbindung mit ihm, in Gemeinschaft, im Bleiben in der Gemeinschaft, im Bleiben im Wort, im Bleiben in den Gebeten. So schenke uns der Herr ein gesundes Wachstum. Und wenn ich habe mit Werbung angefangen, mit Werbung höre ich auf, im nächsten Heft von Gnade und Herrlichkeit, für mich das nächste, Heft 5, für Sie das übernächste, da habe ich einen längeren Artikel, gesunde und kranke Lehre, gesunder und kranker Glaube. Ich habe keinerlei Namen genannt, ich habe nur ganz sachlich Entwicklungen aufgezeigt, denn Paulus sagt ja dem Timotheus immer wieder, geistliche Hygiene, das griechische Wort Hygieno kommt da immer wieder vor, in den Timotheus- und Titusbriefen, Hygieno, gesund sein im Glauben, gesund in der Lehre, nicht schwärmerisch, einseitig, extrem. Also der Herr schenke uns gesundes Wachstum, und sollte ich bald mal wieder hier sein dürfen im Herbst, dann sind sie alle ein Stück weiter gewachsen in Christus Jesus und ich auch. Das wäre ja sehr schön. Der Herr schenke Gnade zum Bleiben, zum Wachsen, zum Erkennen der Gefahren, zum Überwinden. Amen.